Lieber Vater, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir auch an diesem Nachmittag hier zusammen sein können, dass wir ungestört die Bibel aufschlagen können, dass du uns zugesagt und uns versprochen hast, durch deinen Geist, durch dieses Wort bei uns anzukommen. Und wir rechnen dafür, damit auch heute Nachmittag. Wir bitten dich, dass du einen Holger dafür gebrauchst, dein Wort in unser Leben hinein zu transportieren, dass du ihn segnest. Wir bitten dich, dass du jeden von uns segnest. Und wenn wir da draußen noch die Kinderstimmen hören, dann bitten wir dich auch ganz besonders für die, die jetzt sich um unsere Kinder kümmern in den unterschiedlichen Programmen und Gruppen. Segne sie auch für die Arbeit, die da geschieht. Lass das Wunder geschehen, dass deine Liebe ankommt im Herzen von Menschen schon ganz, ganz früh. Wir danken dir einfach für so einen Tag, für so eine Gelegenheit. Und wir danken dir, dass du selber da bist. Du bist in unserer Mitte als unser Herr und unser Haupt. Wir dienen dir und wir ehren dich. Amen.
Zum ersten Mal in der Geschichte Israels war der Baalskult durch die Hochzeit Ahabs mit der phönizischen Prinzessin Isabel zur offiziellen Staatsreligion in Israel geworden. Und wenn wir das nur ein kleines bisschen nachempfinden wollen, dann stellt euch vor, wir würden in Deutschland den Islam als offizielle Staatsreligion einführen und die Scharia als unser Rechtssystem. Dann könnt ihr ein kleines bisschen nachempfinden, was damals passiert ist. Wir lesen das so, Baal, das ist so weit weg, da können wir gar nichts mit verbinden. Aber das war damals im Volk Israel noch krasser, noch schlimmer, als wenn bei uns heute der Islam als offizielle Staatsreligion eingeführt werden würde. Nur damit wir ein bisschen ein Empfinden dafür bekommen, was damals eigentlich passiert ist. Und das Schlimmste war, es regte sich überhaupt kein nennenswerter Widerstand. Die große Mehrheit des Volkes ließ sich verführen. Da wird von oben her einfach ein anderer Gott ausgerufen und die Masse macht widerstandslos mit. Und so war es immer. Die Masse hat sich immer verführen lassen. Und darum ist es wichtig, dass jeder von uns vor Gott einen ganz persönlichen, festen Stand bekommt, im Glauben verwurzelt ist, im Wort Gottes, damit wir nicht jeden Schwenk, der von oben verordnet wird und der die Masse bedingungslos mitmacht, dass wir da nicht immer mit reingezogen werden. Damals in Israel war das so. Kein nennenswerter Widerstand. Sofort lief alles der neuen Religion, dem neuen Zeitgeist hinterher. Und irgendwo im Ostjordanland, da lebte ein Mann namens Elia. Und dieser Name war eben auch das Bekenntnis seines Lebens. Mein Gott ist Jahwe. Und dieser Elia stand im anhaltenden Gebet vor dem Angesicht Gottes. Und er studierte die Tora, die 5 Bücher Mose. Und dann kommt der Elia eines Tages an die Stellen aus 5. Mose 11, die Verse 16 bis 17, 5. Mose 28, die Verse 23 bis 24. Und Elia liest, hütet euch, dass euer Herz nicht verführt werde, und ihr abweicht und anderen Göttern dienet und euch vor ihnen bücket und der Zorn Jahwes wieder euch entbrenne und er den Himmel verschließe, dass kein Regen sei und der Erdboden seinen Ertrag nicht gebe und ihr bald aus dem guten Land vertilgt werdet, das Jahwe euch gibt. Und dein Himmel, der über deinem Haupt ist, wird Erz sein. Und die Erde, die unter dir ist, Eisen. Jahwe wird als Regen deines Landes Staub und Sand geben. Also Elia liest das im Wort Gottes, wie wir das heute lesen können. Und er lebt mitten in dieser Situation des Abfalls, des Götzendienstes. Und Gott hatte in seinem Wort doch klar gesagt, was im Fall des Götzendienstes über sein Volk kommen sollte. Aber nichts geschah. Nichts geschah. Doch Elia war ein Mensch, der vor dem Angesicht Gottes stand. Er betete zu Gott. Er hörte auf das Wort Gottes. Und er stand bereit für Gott, seinen Willen zu tun. Alles das steckt in diesem: Er stand vor dem Angesicht des Herrn. Und nun lesen wir im Jakobusbrief etwas ganz Erstaunliches über die Vorgeschichte von 1. Könige 17, Vers 1. Was wir hier in 1. Könige 17, Vers 1 lesen, das ist die Außenschau. Aber es ist das Ergebnis eines inneren Prozesses, der hier im Königebuch überhaupt nicht erwähnt wird. Hier im Königebuch wird nur das geschildert, was in der Außenschau vor den Augen der Menschen erkennbar war. Aber das, was hier erkennbar war, hatte eine Vorgeschichte, eine ganz persönliche Vorgeschichte. Und die erklärt uns Jakobus, Kapitel 5, die Verse 17 und 18. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Das hatten wir gestern. Und er betete ernstlich. Auch das hatten wir gestern. Aber jetzt geht's weiter. Was betete denn Elia so ernstlich? Worum betete Elia denn so ernstlich? Dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Es ist kaum zu glauben. Aber Jakobus sagt uns hier klipp und klar, dass das Gericht Gottes über Israel etwas damit zu tun hatte, dass Elia ernstlich zu Gott betete, dass es nicht regnen möge. Und da ging es nicht um so ein Ostergebet für schönes Wetter, sondern da ging es um ein ganz tiefes Gerichtshandeln. Das Volk Israel war abhängig vom Regen. Ansonsten fiel die Ernte aus, Hungersnot. Und jetzt betet dieser Elia, dass es nicht regnen möge. Wie kann ein Mann, der sein Volk liebt, darum beten, dass das Gericht Gottes über sein Volk kommt? Wie kann man denn das beten? Weil Elia allein im Gericht Gottes noch die Möglichkeit sah, sein Volk zur Umkehr zu bewegen. Seht, nichts ist schlimmer, als wenn Gott einen Menschen in seinem Ungehorsam einfach laufen lässt. In Römer 1, es ist ein Wort, was mir vom Anfang meines Glaubens nachgegangen ist jedes Mal. Das schaudert mich jedes Mal, wenn ich es lese, Römer 1, wo das Gericht Gottes, der Zorn Gottes über die Gottlosigkeit der Menschen beschrieben wird mit dem: Und Gott hat sie dahingegeben, in ihren eigenen Willen, zu tun, in ihre eigenen Lüste, in ihren Sünden, die auszuleben. 3-mal Römer 1. Gott hat sie dahingegeben, in ihren verworfenen Sinn zu tun, was sie so gerne wollen und womit sie doch nur alles kaputt machen. Das schlimmste Gericht Gottes ist das Dahingeben Gottes, das Laufenlassen des Menschen in seinem Eigenwillen. Das Schlimmste, was dem Menschen passieren kann, ist, dass Gott uns machen lässt, wie wir wollen. Dass Gott uns unseren eigenen Willen machen lässt. Das ist das schlimmste Gericht, was einem Menschen geschehen kann. Und es ist für mich bis heute das Schlimmste mit anzusehen, wenn Menschen, die mit Jesus gelebt haben und sich von ihm lossagen oder auf einen Ungehorsamsweg ihres Lebens gehen, dass Gott die laufen lässt. Und wie oft habe ich dann schon gebetet, wenn ich da mit zuschauen musste: Herr, kannst du nicht reinschlagen, kannst du nicht dazwischenschlagen, damit er, damit sie wieder zur Besinnung kommt und damit er oder sie im Zerbruch des Lebens wieder zu dir zurückfindet. Herr, greif ein, nur lass ihn bitte nicht laufen. Und dann ist es immer wieder geschehen, dass diesen Menschen es gut geht. Die haben Erfolg, die haben Gelingen, das klappt alles. Das ist ja schon eine Anfechtung für Asaf im Psalm 73 auch gewesen. Denen gelingt das und ich stehe daneben und denke, oh Herr, warum haust du nicht zwischen? Und Paulus spricht einmal davon, dass er im Weg der Gemeindezucht einen in der Sünde verharrenden Bruder, und da heißt es jetzt wörtlich, dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, auf dass der Geist errettet werde am Tag des Herrn Jesus. Das finden wir zweimal bei Paulus, in 1. Korinther 5, Vers 5 und in 1. Timotheus 1, Vers 20. Das heißt, hier ist es ein Akt apostolischer Vollmacht, einen Menschen, der in der Sünde verharrt, ein Stück dem Schutz Gottes zu entziehen. Den Schutzbereich der Gemeinde, die schützende Hand Gottes abzuziehen ein Stück weit. Zum Verderben des Fleisches. Damit ein Mensch in seiner äußerlichen, irdischen, fleischlichen Existenz in den Zerbruch kommt, ins Gericht kommt, aufläuft mit seinem Leben, gegen die Wand fährt und im Zerbruch wieder zur Buße, zur Umkehr findet und dann auch wieder sein Geist errettet werden kann. Das ist doch hart, einen Menschen dem Satan zu überliefern. Wie lieblos! Und das ist Gnade, Gnade Gottes. Und so ähnlich muss es Elia mit seinem Volk gegangen sein. Er wusste aus Gottes Wort, was Gott als Gerichtsverheißung für den Götzendienst angekündigt hatte. Und so ungewöhnlich es für unsere zart besaiteten Ohren klingt, die Erfüllung genau dieser Gerichtsverheißung aus dem Wort Gottes erfleht Elia von Gott als Mittel der Heimsuchung seines Volkes, als Anfang eines heilsamen Zerbruchsweges. Dieser Begriff Heimsuchung hat ja schon diese Doppelbedeutung. Heimsuchung, da wissen wir, das ist irgendwas Negatives, irgendwas Schlimmes, was da passiert. Und doch steckt in dem Begriff Heimsuchung schon das positive Ziel drin. Da soll jemand heimgesucht werden. Und wenn Elia hier darum betet, dass es nicht regnen möge nach dem Wort Gottes, dann nicht, um mal den anderen eins auszuwischen, sondern damit sie im Zerbruch ihre Götzen fahren lassen und zurückkommen zu Gott, dem einzig wahren Gott. Und Gott erhört ihn. Und Gott verknüpft Anfang und Ende dieses Gerichtsweges mit dem Gebet des Elia. Und da Elia so priesterlich an dem Unglauben des Volkes litt und doch gleichzeitig so kompromisslos zum Gehorsam gegen Gottes Wort stand, deshalb beauftragte Gott ihn auch gleich mit der prophetischen Ankündigung dieses Gerichtes und sandte ihn zu Ahab. Wisst ihr, wenn wir mit Sünde in der Gemeinde, mit Menschen zu tun haben, die in Ungehorsamswegen leben, als Gläubige, dann gibt es immer so zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die einen, die richten, verurteilen, hauen drauf, ist ja unmöglich, wie kann man nur. Und die anderen, die versuchen das zu decken, zu kaschieren. Die einen sagen, die Heiligkeit Gottes, die anderen sagen, ach, die Liebe und die Barmherzigkeit. Beides ist in dieser Einseitigkeit falsch. Und Elia zeigt es hier. Priesterlich zu leiden unter der Sünde des anderen, mit ihm mitzuleiden, dass es wehtut im Herzen und in ganzer Kompromisslosigkeit zum Gebot und zur Wahrheit Gottes zu stehen und das nicht zu deckeln, sondern sogar um das Gericht, um den Zerbruch von Gott her zu beten und zu flehen. Nicht, naja, damit er endlich mal sieht, wohin das führt. sondern damit er wieder zu Gott zurückkommt. Das macht Elia hier vor. Ja, und wie es in der Gemeinde so ist, nicht? Wenn jemand einen Vorschlag macht, dann muss er es auch gleich machen. Und so geht es Elia auch, nicht? Elia macht Gott diesen Vorschlag, dass er das doch jetzt bitte auch so verwirklicht, und Gott sagt, gut, mache ich, und du gehst jetzt hin und sagst es ab. Wir haben also hier durch Jakobus den Hintergrund, die Vorgeschichte dieses ganz plötzlichen Auftretens des Elia bei Ahab. Vers 1, Elia, der Tisbiter, sprach zu Ahab, so wahr Jahwe lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Stellt euch das vor. Da marschiert der Elia durch die Palastwachen durch, einfach so, vor den König hin, haut ihm dieses Gerichtswort um die Ohren und geht wieder. Was das für Mut verlangt hat von Elia, da reinzugehen, an die oberste Schaltzentrale des Staates, und bitte sehr, nichts Rechtsstaat, blanke Willkür. Und da stehst du ausgeliefert, dem Mann, der die Macht hat, und sagst dem ins Angesicht, es wird nicht regnen mehr in Zukunft, es sei denn auf mein Wort. Was das für Mut von Elia verlangte. Aber diesen Mut hat Elia nicht, weil er von Natur aus eben mutig war und wir von Natur aus eben alle Feiglinge sind. Sondern hier kommt wieder das wieder, was bei Elia immer wieder Thema ist. Dass er ein Mensch war, der vor dem Angesicht Gottes steht. Und hier zeigt sich, wer vor dem allmächtigen Gott steht, der kann eben auch vor Menschen hinstehen. Und wer Gott fürchtet, der braucht sich nicht vor Menschen zu fürchten. Wer Gott ins Angesicht schauen darf, der braucht vor keinem Menschen die Augen niederzuschlagen. Und so ist die Wurzel aller Menschenfurcht, die uns doch so oft umtreibt, wenn es von uns mal ein klares Bekenntnis gilt in unserer persönlichen Umwelt. So ist die Wurzel aller Menschenfurcht eigentlich in mangelnder Gottesfurcht zu sehen. Wir nehmen Menschen ernster als Gott, in dessen Auftrag wir reden und handeln sollen. So plötzlich, wie Elia gekommen ist, so plötzlich verschwindet er auch wieder. Bevor Ahab und seine Männer aus ihrer Erstarrung erwachen, ist Elia schon verschwunden. Wir lesen in Vers 3 von dem nächsten Auftrag Gottes an Elia. Verbirg dich am Bache Krit, der östlich vom Jordan ist. Elia kommt aus der Verborgenheit eines Lebens vor dem Angesicht Gottes. Er richtet seinen prophetischen Auftrag aus und wird von Gott wieder in die Verborgenheit eines Lebens vor seinem Angesicht zurückgeschickt. Gottes Gerichtshandeln und die Erfüllung seines prophetischen Wortes geschehen nicht kurzfristig, nicht sofort. Da kommt nicht der Blitz vom Himmel und das Erdbeben und alles ist geklärt. Sondern dieses Gerichtshandeln Gottes ist auf einen langen Zeitraum angelegt. Und für Elia heißt das vor allem eins, das zu tun, was wir alle auch am liebsten tun. Warten. Warten. Das ist doch unsere heimliche Leidenschaft, wie wir hier sitzen. Warten. Weiter vor dem Angesicht Gottes stehen zu bleiben. Weiter auf den nächsten Schritt, den nächsten Auftrag von Gott zu warten. Und das ist ein geistliches Grundgesetz, das bis heute auch in unserem Leben gilt. Gott zeigt uns immer nur den nächsten Schritt. Immer nur den nächsten Schritt, wo wir doch so gern schon das Ziel unseres Weges sehen würden. Gott sagt, tu jetzt diesen Schritt und ich möchte aber gern hinter die Kurve sehen, wo es denn eigentlich hingeht auf diesem Weg. Und das zeigt Gott mir nicht. Gott zeigt mir nur den nächsten Schritt. Und ich habe keine Ahnung, wohin das führen soll. Aber diesen nächsten Schritt, den Gott uns zeigt, den sollen wir eben im Gehorsam und im Vertrauen auch gehen. Und nur dann wird Gott uns weiterführen. Gott führt uns Schritt um Schritt zu seinem Ziel. Von einem Schritt des Gehorsams und Vertrauens zum nächsten. Da gibt's kein Vorrücken auf los. Schritt für Schritt. Und von Elia lesen wir in 1. Könige 17, Vers 5. Und er ging hin und tat nach dem Wort Jahwes. Er ging hin und blieb am Bache Krit. Hingehen und tun, was Gott uns sagt. Hingehen und dort bleiben, wo Gott uns hingestellt hat. Vor dem Angesicht Gottes stehen bleiben und auf den nächsten Schritt zu warten. Das ist der Weg Gottes mit uns. Und dabei war es hier von vornherein klar, dass diese göttliche Unterbringung am Bach Krit nur eine Übergangslösung darstellen konnte. Der Bach Krit war bekanntermaßen ein Winterbach. Ein Bach, der in trockener Jahreszeit versiegen würde. Das war keine Überraschung. Das war vorher abzusehen. Und Gott schickt trotzdem Elia zum Bach Krit. Warum dieses Zwischenparken? Warum nicht gleich eine dauerhafte, endgültige Lösung des Versorgungsproblems? Warum diese vorübergehende Lösung am Bach Krit, wo man schon, während man hingeht, weiß, das kann's auf Dauer nicht sein? Warum zwischengeparkt werden? Warum? Weil es Gott nicht nur um die Lösung äußerer Lebensprobleme geht, sondern Gott geht es um unsere innere Umgestaltung. Gott möchte nicht nur unsere Lebensprobleme lösen, sondern er möchte uns zu Menschen des Glaubens machen. Das ist das, was wir immer wieder übersehen, wenn wir in Situationen hineinkommen und sagen, oh Herr, nimm weg und kläre und schnell durch und dann ganz enttäuscht sind, wenn Gott unsere Lebensprobleme und Lebensnöte nicht sofort wegnimmt. Aber das möchte Gott gar nicht. Gott möchte nicht in erster Linie unsere Lebensprobleme von uns fernhalten, sondern uns in unseren Spannungen und Problemen zu Menschen des Glaubens machen, innerlich umgestalten. Und für Elia ist diese Zeit am Krit eine Zeit täglicher, bewusster Abhängigkeit von Gott. Elia hat nur das Verheißungswort Gottes. Ich habe den Raben geboten, dich da selbst zu versorgen. Ich würde mal sagen, eine sehr unsichere Versorgung, oder? Menschlich doch alle Male. Mit der Riester-Rente überhaupt nicht zu vergleichen. Und jetzt wird Elia in eine Abhängigkeit hineingeführt, jeden Tag neu, morgens und abends. Kommen sie oder kommen sie nicht? Und jetzt macht Elia jeden Tag im Warten auf die Raben Gottes die Erfahrung, dass Gott sein Verheißungswort tatsächlich erfüllt. Und so wird für Elia jeder Tag zu einer neuen Gotteserfahrung. Jeder Tag eine neue Gotteserfahrung. Wenn der Kühlschrank voll gewesen wäre am Bache Krit, hätte sich Elia sicherlich sehr viel ruhiger gefühlt. Aber er hätte auch nicht jeden Tag eine Erfahrung mit seinem Gott gemacht. Und das ist eine Glaubensschule, in der Elia weiter vorbereitet wird für die große Auseinandersetzung auf dem Karmel. Ein Glaubensmensch fällt nämlich nicht fertig gebacken aus dem Himmel, sondern ein Glaubensmensch wird man in der Glaubensschule Gottes. Ich bat Gott um Geduld und er schickte mir Rainer. Er schickte mir meine Frau, er schickte mir 5 Kinder. Ja, und weil ich eben schlecht bin in Geduld, habe ich 5. Ihr könnt daran erkennen, wer viele Kinder hat, muss viel Geduld vom Herrn lernen. Wir beten um irgendetwas und erwarten, dass das irgendwie so geschieht. Wenn ich um Geduld bete, dass Gott das irgendwie in mich reinpflanzt. Und das könnt ihr jetzt auf jede andere Eigenschaft übertragen. O Herr, ich möchte gerne sein wie du. Verwandle mich in dein Bild, verwandle mich in dein Wesen. Ja, wie? Dass ich morgens aufwache und alles strahlt? Das geschieht in der Glaubensschule Gottes. Dadurch verändert Gott uns. Und sehen wir auch unser Leben doch einmal in diesem Licht. Wenn Gott uns in Situationen der besonderen Bedürftigkeit, in Situationen der besonderen Hilflosigkeit führt, dann möchte er uns näher in die tägliche Abhängigkeit von sich führen. Indem Gott uns unsere Krücken wegschlägt, möchte er uns an seinen Arm nehmen. Jedes Wegschlagen unserer Sicherheiten, unserer Krücken, ist eine Einladung Gottes, näher in seine Gemeinschaft, intensivere Erfahrungen mit ihm zu machen. Wenn Gott uns unsere äußere Sicherheiten entzieht, dann möchte er selbst die Sicherheit unseres Lebens werden. Und deshalb gibt es in der Glaubensschule Gottes den Bachkrit, auch in unserem Leben. Und wenn wir gerade selbst nicht in so einer Situation stehen, dann möchte Gott uns vielleicht als seine Raben zu den Menschen senden, die in so einer Situation leben. Es ist nicht das Schlechteste, für einen Menschen ein Rabe Gottes zu sein, durch den Gott seine Hilfe in das Leben eines Menschen bringt. Und nun ist mir aufgegangen beim Lesen dieses Textes, dass es Gott gar nicht nur um Elia geht in dieser Zeit am Bachkrit. Es ging ihm auch um irgend so eine arme Witwe in der phönizischen Stadt Zarpat. Die hatte nämlich noch zu viel Mehl und zu viel Öl. Und die war noch nicht bereit für die große Gotteserfahrung ihres Lebens. Hier musste die allgemeine Trockenheit erst noch ihr Werk tun. Und diese Witwe auf eine Handvoll Mehl und ein paar Tropfen Öl im Krug reduzieren. Diese Witwe musste erst empfangsbereit gemacht werden für den Tag, an den Gott Elia zu ihr schicken konnte. Sie hatte noch zu viel. Sie war noch nicht bereit für das, was Gott ihr schenken wollte. Und auch darum musste Elia am Bachkrit warten, bis Gott mit dieser Witwe so weit war, dass er Elia zu ihr senden konnte. Wir haben doch auch Menschen in unserem Umfeld, für die wir beten, für die wir hoffen, dass Gott sich ihnen offenbart. Oft hat das auch hiermit zu tun, dass Gott einfach seine Zeit und Stunde im Leben eines Menschen hat. Und das hat meistens damit zu tun, dass Menschen reduziert werden müssen in ihrem Leben, dass sie empfangsbereit werden für die Gnade Gottes. Mache dich auf, lesen wir in Vers 9. Geh nach Zarpat das zu Zidon gehört, und bleibe da selbst. Siehe, ich habe da selbst einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Elia macht sich auf. Er geht auch hier wieder diesen nächsten kleinen Schritt, den Gott ihm zeigt. Wir sehen heute die ganze Linie. Das konnte Elia damals nicht sehen. Elia hörte nur, geh zu Ahab, geh zum Bachkrit, geh nach Zarpat zu einer Witwe. Da ist irgendwie kein System erkennbar. Bei Gott war es eine klare Linie, ein klarer Plan. Aber Elia musste immer nur diesen nächsten kleinen Schritt im Gehorsam und Vertrauen mit Gott vollziehen. Und das war hier ein echter Glaubensschritt. Denn dieser Weg führte den steckbrieflich von Ahab gesuchten Elia geradewegs in das Herkunftsland der Isabel, an das Mittelmeer nach Phönizien, in die Höhle des Löwen. Eine gewagte Aktion, mitten rein, da wo man ihn am meisten hasste. Und Gott stattet Elia auch nicht gerade mit üppigen Informationen aus. Elia erfährt nur, dass Gott einer Witwe geboten hat, ihn zu versorgen. Geh nach Zarpat, denn ich habe da selbst einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Das war alles. Alles andere bleibt unklar. Wann denn? Wie denn? Wer denn? Einfach nur eine Witwe, und der habe ich es geboten. Mach dich auf. Was hätten wir alles an Reisekatalogbeschreibungen haben wollen, bevor wir den ersten Schritt gemacht hätten? Und mit dieser Minimalinformation sagt Gott zu Elia, vertrau mir mal einfach, geh. Und das, was wir hier immer lesen, er ging, er tat, sagenhaft. Auch die Witwe wusste noch nichts von ihrem Glück. Ich habe da selbst einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Diese Formulierung ist ganz göttlich vorausschauender Art. Gott ist bereits am Wirken. Gott hat schon alles vorbereitet. Gott ist bereits dabei, die Wege dieser beiden Menschen, die bisher überhaupt nichts voneinander wissen, zusammenzuführen. Aber die Beteiligten selbst tappen noch völlig im Dunkeln. Gott sagt, ich habe einer Witwe geboten. Aber die Witwe weiß davon noch gar nichts. Gott ist schon längst dabei zu handeln. Auch wenn die Beteiligten noch überhaupt nichts davon ahnen, wenn davon noch überhaupt nichts erkennbar ist. Wir gucken immer, sehen wir irgendwo was? Wir sehen nichts und sind frustriert. Und Gott sagt nur, ich habe schon längst geboten. Die Sache läuft schon längst. Wart ab. Da bewegen sich bereits zwei Menschen aufeinander zu. Da ist nichts von zu sehen. Aber Gott ist beim Wirken. Und dann finden die beiden doch auf ganz erstaunliche Weise zusammen. Zunächst die äußere Fügung Gottes. Genau in dem Moment, wo Elia am Stadttor ankommt, befindet sich auch die Witwe dort, um Holz zu sammeln. Auf den Punkt genau fügt Gott es so, dass die Wege der beiden sich kreuzen. Dazu kommt, Witwen waren äußerlich an ihrer Kleidung zu erkennen. Also Elia kommt und erkennt an ihrer Kleidung, dass da gerade ihm eine Witwe über den Weg läuft. Und Elia weiß, bei Gott gibt es keinen Zufall. Das alles zusammen legt nun zumindest nahe, diese Frau einmal anzusprechen. Und genau so nüchtern, so schlicht, das Geistliche 1x1 zusammenzählen, macht's Elia auch. Elia spricht diese Witwe an. Und da es ja um seine Versorgung ging und das Einzige war, was Gott ihm gesagt hat, spricht er die Witwe auch genau an diesem Thema der Versorgung an. Er rief ihr zu und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach, hol mir doch auch noch ein bisschen Brot in deiner Hand. Und sie sprach, so wahr Jahwe, dein Gott lebt, wenn ich einen Kuchen, ein Fladenbrot habe, außer nur eine Handvoll Mehl im Topf, ein wenig Öl im Krug. Ich habe ein paar Holzstücke, will hingehen, mir, meinem Sohn bereiten, dass wir essen und dann sterben. Die Bitte nach dem Wasser lag offensichtlich im Möglichkeitsbereich der Witwe. Da geht sie ganz willig los. Und erst, sie ist bereit, das ihr Mögliche zu tun. Das ist ja schon eine Menge, das kann man nicht von jedem Menschen sagen. Dass er bereit ist, das ihm Mögliche zu tun. Schon da fehlt es ja oft. Die Witwe ist bereit, das ihr Mögliche zu tun. Aber jetzt geht Elia einen Schritt weiter und bittet um Brot. Und mit dieser Bitte stößt Elia in den absoluten Mangelbereich der Witwe vor. Mehl und Öl reichen nur noch für eine einzige Mahlzeit für ihren Sohn und sich. Doch Elia bleibt bei seiner Bitte. Ja, er steigert sie sogar noch. Vers 13. Fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Worte. Doch bereite mir zuerst einen kleinen Kuchen davon und bring ihn mir heraus und dir und deinem Sohn bereite danach. Denn so spricht Jahwe, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen. Bereite mir zuerst einen kleinen Kuchen davon und bring ihn heraus. Dir und deinem Sohn bereite danach. Diese Forderung klingt doch hochgradig egoistisch. Geradezu unchristlich, was der Elia da sagt. Das ist doch gegen jede christliche Spielregel. Mir zuerst. Was ist los? Ja, wir müssen genau hinhören. Was hier wie ein Fordern aussieht, ist tatsächlich ein Geben. Ein Geben. Elia fordert im Namen Gottes den letzten Rest an Mehl und Öl, den diese Frau noch hat. Und sagt ihr im Gegenzug vollständige Versorgung bis zum Ende des göttlichen Gerichtes zu. Die Dürrezeit des göttlichen Gerichtes hat die Witwe auf eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug reduziert. Doch selbst das ist noch zu viel. Selbst das ist noch zu viel. Zwischen der Witwe und einer großen Gotteserfahrung steht noch genau dieser kleine Rest an Mehl und Öl. Genau dieses bisschen steht noch zwischen ihr und einer großen Gotteserfahrung. Und nur, wenn die Witwe im Vertrauen auf das Verheißungswort Gottes bereit ist, auch diesen letzten, migrigen, kleinen Rest an eigenem noch herauszugeben. Nur wenn die Witwe auf das Mir zuerst Gottes eingeht, dann wird sie auch die Erfüllung der Verheißung erleben und erfahren, dass ihr Mehl und Öl nicht ausgehen werden. Das Fordern Gottes ist also in Wirklichkeit das Angebot Gottes, Besseres zu schenken. Und an dieser Grundkonstellation hat sich bis heute nichts geändert. Wo wir eigenes festhalten, machen wir keine Gotteserfahrung. Mit unseren eigenen Gedanken und Plänen blockieren wir die Gedanken und Pläne Gottes für unser Leben. Nicht unsere Schwäche, sondern unsere Stärke. Nicht unsere Armut, sondern unser Reichtum sind unser Problem vor Gott. Es geht nicht darum, Gott aus unserem Möglichkeitsbereich, unseren Überfluss zur Verfügung zu stellen, sondern Gott an den Mangelbereich unseres Lebens heranzulassen und das mir zuerst zur obersten Priorität unseres Lebens zu machen. Wenn Elia sagt, mir zuerst, spricht er das im Namen Gottes. Es geht um das mir zuerst Gottes. Und genauso gilt es in unserem Leben. Mir zuerst spricht Gott. Neutestamentlich hat das unser Herr in Matthäus 6,33 mit den Worten ausgedrückt: Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und das alles wird euch hinzugefügt werden. Wo wir das umdrehen und Gott nur das geben wollen, was nach unserer eigenen Befriedigung übrig bleibt, werden wir uns selbst um große Gotteserfahrungen berauben. Wir müssen uns immer wieder klar machen, dass das Fordern Gottes in Wirklichkeit ein Geben Gottes ist. Wenn Gott von uns irgendetwas fordert und wir, Gott will uns irgendwas nehmen, irgendwas vermiesen, irgendwas gönnt er uns nicht, dass wir das mal begreifen. Gottes Fordern ist immer ein Geben. Er will uns Besseres geben. Und mit dem Festhalten des eigenen, mit dem wir zuerst meine Bedürfnisse, meine Befriedigung, meine Sicherheit, meine Interessen, meine Wünsche, meine Pläne und dann Gott. Damit berauben wir uns und werden zu Christen, die keine Gotteserfahrung mehr machen, weil wir uns darauf nicht einlassen. Zum Schluss ein Schlüsselerlebnis, das ich hatte, als ich mit meinem Sohn Simon am Strand lang ging. Da war er noch etwas kleiner als heute. Und er hat am Strand Steine gesammelt, noch und nöcher. In die Hosentaschen, in die Jackentaschen und zum Schluss in die Hände. Und dann läuft er da am Meer entlang. Und dann sieht er einen ganz tollen großen Stein. Oh Papa, den will ich haben. Nimmst du den mal bitte und trägst den für mich? Herzlos wie ich bin, nein. Und jetzt war ein echtes geistliches Problem im Raum. War er bereit, dieses Problem zu lösen geistlich? Ja, er hat Müll, den er in der Hand hatte, weggeworfen und hat diesen einen Stein genommen. Und das ist die Chance und der Ruf in unser Leben. Was machen wir mit dem Öl und dem Mehl unseres Lebens? Amen.
Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, dein Wort, die Bibel ist unglaublich reich an Berichten, in denen du uns nicht nur ein paar Fakten deiner Geschichte mit dem Volk Israel mitteilst, sondern in denen du uns persönlich ansprichst in unserem geistlichen Leben. So danken wir dir auch für das, was du uns hier mit diesem Elia am Bach Krit und in Zarpat zeigst. Wir danken dir für deine speziellen Methoden, mit uns umzugehen. Wir danken dir, dass du Wege hast, ganz unterschiedlichster Art, um unser Vertrauen in dich zu stärken, um uns zu Menschen heranwachsen zu lassen, die Vertrauen auf dich setzen, um die Wunder der Erfahrung der Versorgung Gottes zu machen in ganz unmöglichen Rahmenbedingungen. Und du weißt, wo für den einen oder anderen das gilt, dass er merkt, jetzt ist Vertrauen gefragt. In meiner Ausbildung, meinem Studium, meinem Arbeitsplatz, meiner Beziehung, meiner Ehe, wo auch immer es sein mag. Und wir bitten dich, dass du auch durch diesen Vortrag, durch diese Bibelarbeit neu uns den Blick schenkst, wo du unser Vertrauen fördern willst. Irgendwo am Bach Krit, irgendwo bei der Witwe. Wir bitten dich, dass du uns das klar machst, dass das immer noch deine Wahrheit ist. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Danke für dein Wort. Amen.